vor die jetzt einige gestellt sind. Verantwortliche Politiker, ganze Regierungen, Verantwortliche in der Wirtschaft. Ich persönlich bin immer da ein großes Lästermaul. Ich sage immer, jetzt können ja unsere Herren Ackermann und Co. beweisen, ob sie die Millionen, die sie so monatlich und jährlich auf ihr Konto scheffeln, ob sie die auch wert sind. Wir werden sehen. Also es sind einige, die vor ganz große Herausforderungen gestellt sind, betrifft ja auch Einzelne, die jetzt vielleicht einen Haufen verloren haben oder so. Ja. Aber das ist ja nichts Normales. Wir sind in unserem Leben immer wieder vor Herausforderungen gestellt, große wie kleine, nicht erst seit der Finanzkrise. Und ich möchte euch zum Beispiel von Markus erzählen, also nicht unserem Markus, sondern dem Markus, mit dem ich am Freitag unterwegs war. Wir hatten ja wieder Verteilaktionen am Freitag, haben wieder Einladungen in den Gottesdienst in der Stadt Bretten verteilt, wollen ja das auch weiter tun. Und da wurden wir diesmal unterstützt von einem Team aus Althengstedt, kamen also einige aus Althengstedt zu uns dazu und haben uns geholfen, in Bretten Einladezettel für den Gottesdienst zu verteilen. Und es ist dank der hervorragenden Vorbereitung von Andreas auch kein Problem, dass auch Ortsunkundige, und dazu zähle ich mich ja eigentlich auch, da eigentlich echt gut zurechtkommen, die Dinge in die Briefkästen bekommen. Genau, großes Lob mal an Andreas. Ja, und ich war also mit Markus unterwegs aus Althengstedt oder aus der Umgebung dort. Und es ist echt schön, wenn man so unterwegs ist, die Zettel verteilt, ergeben sich auch immer wieder Phasen, wo man halt zusammen unterwegs ist und so ein bisschen im Gespräch ist. Und er hat mir so ein wenig seine Lebensgeschichte erzählt, seine momentane Lebenssituation. Und bei Markus ist es so, er ist in Kürze arbeitslos. Also er hat sich voll engagiert, hat sein Bestes gegeben, hat im letzten Jahr 200 Überstunden verschenkt an seine Arbeitgeber, hat das Ergebnis verbessert, für das er verantwortlich war. Trotzdem war sein Arbeitgeber offensichtlich der Meinung, dass er nicht der richtige Mann am richtigen Ort ist und hat ihn jetzt entlassen. Ist eine große Herausforderung für ihn, hat ein Haus gebaut vor 3 Jahren. Auf der anderen Seite war er kürzlich auf einem Männertag gewesen, ich glaube es war in der Stiftung Schleife, bin mir nicht ganz sicher, und wurde auch für ihn gebetet und er hat eine Reihe von Zusagen empfangen von Gott, Prophetien empfangen über seine Gaben, die so auch noch gar nicht sichtbar sind in seinem Leben. Und da steht er jetzt vor der Herausforderung hier, Arbeitslosigkeit, die kommt, auf der anderen Seite Dinge, Herausforderungen, die Gott in sein Leben scheinbar legt. Spannend. Eine große Herausforderung in seinem Leben, und ich bin mir sicher, dass jeder von uns, der hier sitzt, schon vor großen Herausforderungen stand oder steht. Und ich kann euch versprechen, wenn das noch nicht der Fall war, wird es bestimmt kommen. Da muss ich kein Prophet sein, um das zu wissen. Und in der Zeit, in der wir heute leben, ist es sowieso so, dass Herausforderungen sich fast schon automatisch ergeben. Wir leben in einer Zeit, in der Dinge sich extrem verändern und dass das, was vor 10 Jahre noch gegolten hat, heute nicht unbedingt mehr Gültigkeit hat. Und wir stehen vor Neuem, wir müssen Neues wagen, oftmals, ob wir wollen oder nicht. Und es wird eher mehr kommen als weniger. Und ich möchte von einem berichten heute Morgen, der heißt Joshua oder Josua. Markus hat ja auch schon von ihm erzählt, hat ja seine Predigtreihe die letzten 2 Sonntage aufgebaut auf ihn, und ich will einfach da ansetzen, noch ein bisschen mehr von Josua erzählen. Will aber zurückgehen, noch ein Stück weiter zurück, wie da, wo der Markus angesetzt hat, im Leben vom Josua. Josua war der Diener von Mose. Also Mose brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr erklären, hoffe ich. Und Josua war, das wissen vielleicht nicht so viele, Josua war ein Stammesfürst. Er war einer der Führenden im Volk Israel, hat einem ganzen Stamm vorgestanden und war als solcher trotzdem Diener vom Mose. Und eines Tages bekommt dieser Josua die einmalige Chance zu einer spannenden Mission. Ja, und die Abenteuertypen unter uns, ich weiß, es gibt nicht nur Abenteuertypen, es gibt auch eher so diese Beamtentypen, die mögen keine Abenteuer, aber die Abenteuertypen unter uns, die werden jetzt sofort wach. Was? Die Chance auf eine spannende Mission. Und so war das. Josua ist auch gleich wach geworden, war sofort mit dabei. Es ging darum, auf das, was wir hunderte von Jahren schon warten, nämlich das verheißene Land. das dürfen jetzt einige Mal erkundschaften. Und es wurden 12 Leute ausgesucht, die ausgesandt wurden, dieses verheißene Land schon mal anzugucken und sich ja so ein paar Fotos zu machen und dann in der Versammlung auf den Overhead-Beamer zu werfen, damit jeder sich mal eine Vorstellung machen konnte, was jetzt auf sie zukommt. Das Land, in dem Milch und Honig fließen. Ja? Kinder würden sagen, das Schlaraffenland. Aber da gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied. Eine spannende Mission. Diese 12 durften es zuerst sehen. So, und Josua war dabei und sie ziehen los in dieses Land, in dem Milch und Honig fließen, gucken sich's an, wird beschrieben die Route kreuz und quer durch, sammeln Früchte ein, nehmen Sachen mit, lassen Sachen mitgehen. Ja, und dann kommen sie zurück. Auf die Wand wird ein großes Plus-Minus-Chart geworfen und auf der Plus-Positiv-Seite steht: Es stimmt. Es ist das Land, in dem Milch und Honig fließen. Und sie haben Früchte dabei, riesengroße Trauben, die müssen schon von 2 Leuten müssen die getragen werden, auf so einer Stange, so schwer waren die, und superklasse. Also echt, das ist ein Land, in dem man leben kann, in dem der Boden seine Frucht gibt und so weiter. Aber dann gibt's eine zweite Spalte, die Minusspalte, die was nicht so gut ist an dem Land Spalte. Und da fangen sie an und sagen, wisst ihr, das ist zwar das verheißene Land und es ist das Land, in dem Milch und Honig fließen, aber es ist nicht das Schlaraffenland, denn da gibt's befestigte Städte und da gibt's starke Völker. Da gibt's sogar Menschen, die sind so groß wie Riesen. Ich weiß nicht, ob die schon Wachstumshormone hatten damals. Und sie zählen all die Faktoren auf, die es schwierig machen, in dieses Land hineinzugehen. Und sie machen einen Strich drunter und sagen, das gibt einen Riesenstress. Es wird nicht einfach werden. Ich meine, was ist im Leben schon einfach? Das Leben ist voller Herausforderung. Und oft geht alles jahrelang seinen Gang. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem jeder von uns mal wieder vor eine Entscheidung gestellt ist. Und ich formuliere diesen Punkt mal so, der heißt, so kann's nicht weitergehen. So geht's nicht weiter. Kennt ihr den Satz? So geht's nicht weiter. Ich meine, manchmal kommen wir selber zu der Erkenntnis, aber es ist ja dann schlimm, wenn uns von außen, wenn uns die Umstände diesen Satz entgegenrufen und sagen, Junge, hier geht's nicht weiter. Mädel, so nicht. Nicht mehr. Veränderung ist nötig, ob wir es wollen oder nicht manchmal. Und so stehen wir manchmal vor einer Herausforderung. Wir haben als Christen einen großen Vorteil da dabei. Weil Gott hat uns verheißen, dass er uns in solchen Situationen nicht alleine lässt. Ist das richtig so? Amen. Amen dazu. Er hat uns verheißen, dass er uns den Weg zeigt, richtig? Aber er hat uns, glaube ich, nirgendwo verheißen, dass er das auf einer Sänfte tut. Auch richtig? Also wenn einer die Stelle findet, dass wir da mal hingebeamt werden, darf er sie mir gerne zeigen. Ich habe sie nicht gefunden. Gott zeigt uns neue Wege. Und Gott gibt uns auch Verheißungen. Manchmal redet er prophetisch direkt in dein Leben rein. Das ist jetzt nicht immer Standard, aber das kann passieren. Aber was mir aufgefallen ist, das sind meistens keine Autobahnen. 6-spurig, frisch geteert, A8, zwischen Heimsheim und Leonberg. Das Einzige, was noch hindert, ist die blöde 80er-Beschränkung da. Nein, das sind oft keine geebneten, breiten Wege. Sondern es sind oft Herausforderungen. Wir müssen oft in Neues, in Unbekanntes aufbrechen, Und das hat gleichermaßen Erfreuliches, Perspektive, Hoffnung, Dinge verändern sich, das hat auch was Schönes, Altes hinter sich lassen. Aber es hat auch oft viel Angstmachendes. Vieles, das wird stressig. Und so zerfallen diese Kundschafter, diese 12 Kundschafter in zwei Gruppen. Die auf der Plusseite und die auf der Es-wird-schwierig-Seite. Was meint ihr, was das für ein Verhältnis war? Wir leben ja in einer Demokratie, die Mehrheit zählt. Was war das für ein Verhältnis? 10-2. 10-2. Zwei entscheiden sich und sagen, hey, das ist cool, das ist gut, das ist ein gutes Land. Ja. Und 10 entscheiden sich, auf was zu schauen? Auf die Schwierigkeiten. Auf die Probleme, die auf uns zukommen. Auf das, was Angst macht. 4. Mose 13, Vers 31. Aber die Männer, die mit hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen. Ja, wieso nicht? Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist uns zu stark. Und es reicht nicht, dass sie selber irgendwie Schiss haben, sondern sie fangen jetzt an und zetteln einen kompletten Volksaufstand an. Und sie brachten das Land, das sie erkundigt hatten, in Verruf bei den Kindern Israel und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, frisst seine Einwohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen auch Riesen da selbst und Enaks Kinder aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und also waren wir auch in ihren Augen. Also, ich meine, jetzt mal bei allem Spaß, ich war ja nicht dabei. Aber Menschen, die so groß sind, dass du und ich wie eine Heuschrecke aussehen, ich weiß ja nicht. Also ich habe das Gefühl, dass sie leicht zu einer Übertreibung neigen. Könnte das sein? Könnte es sein, dass sie so stark ihren Blick auf die Probleme und Schwierigkeiten gerichtet haben, dass die so groß geworden sind und ich so klein? Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte dieselbe Nacht, und alle Kinder murrten wieder Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch in Ägypten gestorben wären, oder noch in dieser Wüste stürben. Warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Weiber und unsere Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und sie sprachen einander, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten ziehen. Sorry, wisst ihr, was mir da fällt mir nur ein Wort ein, ein einziges, und das heißt grauenvoll. Grauenvoll. Wisst ihr? Ich habe den Eindruck, das ist bei uns auch oft so. Wenn Gott uns Neues nicht auf einem silbernen Tablett präsentiert, versteht ihr? Und viel Wellness drumherum packt, also sehr viel Wohlfühlen und alles auf dem silbernen Tablett serviert, dann wollen wir es nicht. Also wenn Gott uns das nicht richtig so hinträgt, nee, dann wollen wir das nicht. Und dann kippen wir alles über Bord, zurück ins Alte und ins Gewohnte. Und ich merke das an so vielen Stellen im Leben, das ist nicht nur was für uns Christen oder so, ich merke das an so vielen Stellen im Leben, wo ich bin, in der Arbeit, überall. Wenn Neues kommt, ist den meisten Menschen die Panik im Gesicht regelrecht anzusehen. Und die Flucht zurück ins Gewohnte ist das einzige Rettungsmittel. Obwohl es ja, also ja, man merkt es schon beim Lesen, dass es völlig undurchdacht ist. Weil wenn sie in der Wüste sterben, können sie auch in dem neuen Land sterben. Also wenn ich eh sterbe, kann ich ja mal was versuchen. Ich sterbe ja sowieso. Ne? Und zweitens zurück nach Ägypten. Also sorry, die ganze ägyptische Armee ist im Tod, in dem Roten Meer versunken. K- könnt ihr euch vorstellen, was die mit den Israeliten machen, wenn die zurückkommen? Dann doch lieber noch die Enakskinder. Also, ist jetzt so meine. Vielleicht fehlt mir hier was, aber ne. Egal. 10-2. Ich frage mich, warum sind so wenig Menschen bereit, für Neues und Gutes auch durch Schwierigkeiten zu gehen? Also wir wollen ja schon alles, was Gott uns anbietet, habe ich so den Eindruck. Der Wunsch ist groß, zu empfangen von Gott, aber bitte zum Nulltarif. Ich weiß schon, es ist alles Gnade und wir bekommen es geschenkt. Ja? Aber wir müssen auch hineingehen. Also wir müssen das auch in Anspruch nehmen. Und das ist nicht immer nur einfach. Naja, also die zwei jedenfalls, Josua und Kaleb heißen die, vom Josua habe ich erzählt, der zweite war der Kaleb, die sind genauso entsetzt, wie ich mich jetzt hier geäußert habe. Und dann lesen wir von ihnen Folgendes. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Also Ausdruck tiefster und höchster Entrüstung über das, was geschieht. Sie zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel. Das Land, das wir durchwandelt haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Lust zu uns hat, wenn Gott zu uns steht, wenn es stimmt, was gesagt wurde, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Nochmal, ein Land, das von Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes. Denn wir wollen sie verschlingen wie Brot. Ihr Schirm ist von ihnen gewichen. Mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Josua und Kaleb sind auch keine Illusionisten. Die Schwierigkeiten sind ihnen bekannt. Ja, sie waren ja auch da. Und die verschließen die Augen nicht dafür. Und sie sind auch nicht geblendet nur von dem Schönen. Ja, mancher, der jetzt an der Börse abstürzt, war einfach nur geblendet von den Gewinnmöglichkeiten. Ja, 20% Zuwächse. Den nehme ich mit. Ja, ohne noch den Gedanken einzuschalten, dass das ja ein gewisses Risiko ist, vielleicht. Nein, die haben einen anderen Blick. Versteht ihr? Die haben einen anderen Blick. Die schauen nicht auf die Schwierigkeiten und die Probleme und machen die groß und groß und größer, sondern sie schauen auf Gottes Verheißungen, sie schauen auf Gottes Möglichkeiten, sie schauen auf Gottes Zusagen. Und wisst ihr, wie man das nennt? Jetzt will ich auch das hören. Glauben. Jawohl. Hebräer 11. Der Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die ich nicht sehe. Aber es sind Tatsachen. Das ist Glaube. Ich glaube, dass mein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, zu dem steht, was er sagt. Und deshalb ist es eine Überzeugung von Tatsachen, die ich nur noch nicht sehe. Und die Bibel ist voll von solchen Verheißungen. Also ihr braucht nicht darauf warten, dass ein Prophet oder ein Engel des Lichts neben euch nachts im Bett steht und euch persönliche Verheißungen gibt. Ist ja schön, wenn es passiert, Halleluja, dann nehmt sie mit. Ja? Aber ihr braucht da nicht erst drauf warten, um euer Leben auf Gottes Zusagen und Verheißungen zu gründen, denn die Bibel ist voll solcher Zusagen und eine ganze Reihe davon gilt jetzt nicht nur dem Volk Israel im Speziellen oder jetzt einer speziellen Situation, sondern eine ganze Reihe von Verheißungen da drin gelten all denen, die durch das Wort der Jünger an Jesus glauben. So, und wir müssen sie einfach nur in Anspruch nehmen. Es gibt da drin eine Menge Verheißungen, die uns in unseren Herausforderungen bereits helfen, den Blick auf das Richtige zu richten. Also, ich kann mal nur hier ermutigen an der Stelle, habt keine Angst vor Veränderungen. Gott hat nach wie vor alles im Griff. Glaubt ihr das? Amen. Gott hat nach wie vor alles im Griff. Ich sage nicht, es wird bequem. Nochmal, habe ich nicht gesagt. Wenn es hier rausgeht und sagt, oh, wird alles im Griff. Ich habe nicht gesagt, es wird alles easy. Ich habe gesagt, Gott hat alles im Griff. Auch in deinem Leben. So eigenartig sich das anhören mag. Und wenn unsere Börsen abstürzen, dann wäre es die Chance, einmal in sich, in uns zu gehen und zu fragen, haben wir unser Leben, unsere Gesellschaft auf die richtigen Grundlagen gegründet. Ja, man könnte ja mal hinterfragen, ob das, was da läuft, auch gut so ist, wie es da läuft. Ja, und darüber hinaus bekommen Personen ja auch noch spezifische Zusagen von Gott, konkrete Verheißungen, Wegweisungen, manchmal durch persönliche Prophetien in ihr Leben rein. Öfter meine Erfahrung, aber einfach in der persönlichen Begegnung mit Gott, in der stillen Zeit, bekomme ich einen tiefen Frieden über eine Sache und ich merke, da hat Gott was festgemacht in mir. So, und dann sage ich, uns rufe ich uns zu, erstens, Leute, haltet fest. Das ist mal die Nummer eins. Ja? Und zwar haltet nicht am Alten fest. Haltet nicht an Ägypten fest. Haltet nicht am Gewohnten fest. Sondern haltet fest an den Zusagen Gottes. An denen hier und an dem, was er persönlich in dein Leben reingesprochen hat. Halte fest. Und zweitens, pack's an. Pack's an. Festhalten reicht nicht. Kann ja alle aufschreiben, mein Tagebuch. Kann auch an die Wand hängen. Kann auch proklamieren. So, sag mal, ja. Proklamieren, immer wieder vorlesen, bekennen, kann ich alles machen. Da passiert noch gar nichts. Ich sollte dann auch mal hergehen und es in Aktion kommen lassen. Pack's an. Halt fest an Gottes Zusagen, nicht am Alten, und dann pack's an. Geh rein. Trotz allen Unmöglichkeiten, trotz allen Schwierigkeiten. Schau nicht auf den Wind und auf die Wellen und aufs Wasser und auf die Unmöglichkeit, dass man auf dem Wasser nicht laufen kann, sondern wenn Jesus auf dem Wasser dir entgegenkommt und wenn er dir die einmalige Chance bietet, auf dem Wasser zu laufen, dann lauf auch auf dem Wasser. Aber guck auf Jesus und nicht auf Wind, Wellen und Wasser. Hebräer 10, Vers 39, da steht, wir aber sind nicht von denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern die glauben zur Rettung der Seelen. Wir sind nicht von denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern die glauben, die vertrauen zur Rettung der Seelen. Also ich glaube, dass das ein Kennzeichen eines Christen sein sollte. Dass man daran einen Christen erkennen sollte. Einen Christen, in dem die Kraft des Heiligen Geistes lebt. Ich glaube nicht, dass man einen Christen daran erkennen sollte, wenn er voll des Heiligen Geistes ist, dass er immer irgendwo rumflippt. Ich glaube, dass man einen Christen, der voll des Heiligen Geistes ist, daran erkennt, dass er nicht feige zurückweicht, sondern dass er mutig und im Glauben auf die Zusagen Gottes, die er empfangen hat, nach vorne geht. Ein Kennzeichen eines geisterfüllten Christen in meinen Augen. Und das gilt nicht nur im Blick auf unseren Glauben und unsere Rettung, es gilt im Blick auf unser Leben, auf die Herausforderungen in unserem Leben. Dass wir nicht feige zurückweichen, sondern dass wir im Glauben handeln. Wider die Hindernisse. Was hat Josua so sicher gemacht? Warum war Josua so sicher? Obwohl 10 auf der Negativskala waren. Was hat Josua so sicher gemacht, vor das ganze Volk zu treten und zu sagen, hey, Jungs, locker, das schaffen wir. Wir schaffen das. Was hat ihn so sicher gemacht? Es war nicht die Stärke der Armee, sondern ich habe drei Punkte, warum Josua sich sicher war. Das erste war, er wusste um die allgemeinen Verheißungen. Das hat ja Abraham schon empfangen, Jahrhunderte vorher. Das war ja keine Neuerfindung. Und Josua wusste darum. Er wusste, es ist zwar schon x hundert Jahre alt. Unsere Erlösungsgeschichte ist 2000 Jahre alt. Aber er war informiert. Er wusste das. Er hatte sich damit beschäftigt. Er hatte es nachvollzogen. Zweitens, er hat aufmerksam beobachtet, was Gott tut. Er war informiert. Er hat gesehen, dass Gott Israel aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Farb durch ein Meer durch. Er hat es alles gesehen, mit offenen Augen. Und drittens hatte er ein offenes Ohr für Gottes konkretes Reden. Er war mit Mose unterwegs. Und wenn Mose in die Stiftshütte ging, war er dabei. Musste zwar, glaube ich, am Tor warten, aber er war immer als Erster informiert. Er war dran. Er wollte es wissen. Er blieb dran. Und ich denke, das ist das, was wir auch brauchen, bevor wir uns jetzt irgendwelchen wahnwitzigen Hindernissen entgegenwerfen. Ja, also wenn jetzt einer irgend so ein irres Projekt in Angriff nimmt und sagt, der Detlef hat ja gepredigt, ja, ich soll wieder alle Hindernisse einfach mit dem Kopf durch die Wand, dann war das nicht so ganz meine Aussage. Ja, wir sollen nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. Wir sollten vorher, bevor diese Herausforderungen kommen, die uns in unserem Leben gestellt sind, diese drei Punkte vielleicht am Start haben. Ja? Erstens, kennst du Gottes Verheißungen? Kennst du Gottes Geschichte? Kennst du Gottes Zusagen? Ich kann nichts anderes zeigen wie dieses Buch und sagen, Leute, wer hier drin nicht liest, dem fehlt einfach eine Grundlage. Lest die Bibel. Versucht es in euren Alltag einzubauen. Ich weiß, wie schwer das ist. Trotzdem, lasst euch nicht entmutigen. Beschäftigt euch mit dem, was Gott Jahrhunderte, Jahrtausende vorher gesagt und getan hat. Zweitens, beobachte, was Gott tut. Du musst ein offenes Auge haben für das, was Gott in deinem Leben getan hat, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Du solltest ein offenes Auge haben dafür, was Gott in der Gemeinde tut. Das wiederum kriegt man vielleicht nur dann mit, wenn man da ist. Und drittens, sei offen für Gottes konkretes Reden. Wenn die Herausforderung vor deiner Haustür steht, bist du meistens so im Stress, dass es nur noch ein panikartiger Ruf in den Himmel ist. Und wir oft vor Panik nicht mehr richtig hinhören können. Das heißt, es ist gut, wenn wir schon vorher, bevor die Herausforderung in unser Leben tritt, hier in diesen drei Punkten sicher sind. Ja, dass wir Gottes Geschichte kennen mit den Menschen, dass wir Gottes Geschichte kennen mit unserem Leben, dass wir ein offenes Ohr haben für sein Reden. Online sind, würde man vielleicht neudeutsch sagen. Und Josua und Kaleb, das waren die einzigen zwei, die es gesehen haben. Die anderen 10 nicht. Und diese anderen 10 hatten, und ich glaube, es ist auch so ein Trend des Menschen, ist auch meine Beobachtung in den letzten Jahren, er glaubt negativen Geschichten leichter wie positiven. Es ist leichter, Menschen zu motivieren mit der Geschichte. Es ist ganz schlimm in diesem Land. Dieses Land frisst seine Kinder. Und wenn ihr da reinmarschiert, werdet ihr entweder vom Land gefressen oder von den Riesen erschlagen. Diese Geschichte glauben dir 80% der Menschen sofort. Deswegen auch 10 zu 2, er kommt ungefähr hin. Die andere Geschichte, Leute, das ist ein Land, da fließen Milch und Honig, es ist Verheißung Gottes drin. Und er ist mit uns und er wird uns die Kraft geben. Der will nur seine Pläne durchsetzen. Der steckt mit dem Mose unter einer Decke. Die sind korrupt und die haben sich zusammengekungelt und die opfern uns für ihre Pläne. Ich beobachte das so, so oft, Leute. Ja? Negative Geschichten, Verschwörungstheorien. Leute, die Amis waren nie auf dem Mond, wusstet ihr das? Haben die alles in Hollywood gedreht? Kann ich beweisen. Wenn wir uns die Filme angucken, da gibt es so viele Hinweise, das ist alles in Hollywood gedreht. Die waren gar nicht auf dem Mond. Ja, guck, Andreas sagt, die waren gar nicht. Siehst du, der glaubt es. Der ist sich ganz sicher, die waren nicht auf dem Mond. Na was soll man da sagen? Die waren nicht auf dem Mond. Also Gott war sauer. Stinksauer. Kann ich ihm nicht ganz verübeln. Die Konsequenz war, naja, wenn ihr in der Wüste sterben wollt, haben sie ja gesagt. Ich glaube, ich habe es vorgelesen. Ja, wollt in der Wüste sterben. Gott hat gesagt, euer Wunsch sei mir Befehl. Manches Gebet wird erhört, von dem wir besser froh wären, wir hätten es nicht gebetet. Er sagt, wenn ihr in der Wüste sterben wollt, dann sterbt ihr in der Wüste. Eine Generation damals waren knappe 30 bis 40 Jahre. Also 40 Jahre Kreise drehen in der Wüste. Das kam. 40 Jahre Kreise drehen in der Wüste. So, und dann nach 40 Jahren bekommen sie ihre zweite Chance. Wer ist dabei? Josua und Kaleb. Und wer führt sie an? Josua. Möchtest du sehen, was Gott in und aus deinem Leben machen kann? Möchtest du das sehen? Möchtest du sehen, was Gott aus deiner Familie machen kann und mit deiner Familie? Möchtest du sehen, was Gott aus dieser Gemeinde machen kann und mit dieser Gemeinde? Dann wirst du dich dafür entscheiden müssen, dich den Herausforderungen deines Lebens, in deiner Familie und in dieser Gemeinde zu stellen. Du wirst dich dafür entscheiden müssen, die Verheißungen Gottes zu glauben. Glauben. Niemand wird es dir beweisen vorher. Und du wirst alles geben müssen. Alles. Aber geh. Wenn Gott sagt, geh, dann geh. Halt's fest und geh. Ich möchte einladen zum Gebet. Vielleicht hat jemand den Mut, nach vorne zu kommen. Ich weiß, es ist immer herausfordernd und immer spannend. Und es ist kein Druck. Jeder kann die Sache mit Gott persönlich ausmachen. Ist okay. Aber manchmal gibt es so einen Moment, wo man festmachen muss. Wo man bekennen muss. Und ich möchte zwei Sorten, sage ich jetzt mal, von Menschen, also zwei Gruppen einladen, die sich von Gott angesprochen gefühlt haben jetzt. Die einen sind die, die sagen, Scheiße, da habe ich wohl zu stark auf die Schwierigkeiten, Hindernisse geguckt und bin zurück nach Ägypten. Oder wollte zurück nach Ägypten. Die möchte ich ermutigen, nach vorne zu kommen und Buße zu tun. Wirklich zu sagen, hey, das war nicht okay. Und ich möchte von Gott eine zweite Chance. Und die andere Gruppe, die stehen vielleicht jetzt vor einer Herausforderung. Ich möchte die ansprechen, die sagen, ja, ich stehe total davor, wie dieser Markus jetzt, ja. Arbeitslosigkeit, Verheißungen von Gott. Ich stehe vor dieser Herausforderung. Ich habe auch Angst vor den Schwierigkeiten. Ich habe Angst vor den Riesen. Aber ich möchte mit Gott dadurch. Ich möchte da rein. Und die möchte ich ermutigen, nach vorne zu kommen, dass wir beten um Erkenntnis in dieser Sache. Ja, was kann ich mit Gott hier drin tun? Wie sieht es aus zu gehen? Um Erkenntnis und um Mut. Um Mut, nicht auf dem Weg, ja, die Courage zu verlieren, sondern im Glauben durchzugehen und dann hier zu stehen irgendwann und zu sagen, ich möchte euch erzählen von den Herausforderungen in meinem Leben, durch die ich durchgegangen bin mit Gottes Hilfe im Glauben seine Verheißungen und wo ich erlebt habe, er hat Neues in meinem Leben geschafft. Und ich fühle mich wie auf so einer neuen Stufe im Leben. Einfach ein Stück höher. Und ansonsten betet einfach jeder still für sich. Vielleicht guckt ihr auch nach unten, betet so mit geschlossenen Augen, dann haben die anderen mehr Freiheit, nach vorne zu kommen. Und wer möchte, den lade ich ein. Wolfgang kommt noch mit zum Beten. Wenn es zu viele werden, finden wir auch eine Lösung. Jesus, jetzt danke ich dir, dass wir nicht alleine sind in Herausforderungen. Es ist nicht immer einfach, Herr. Du weißt es. Du warst auch Mensch auf dieser Erde. Und wir tun uns oft schwer damit. Aber wir haben so wundervolle Verheißungen, dass du bei uns bist, dass du mit uns bist. Und dass du auf unserem Weg Dinge wegräumst, Sachen ermöglichst, Wunder tust. Vergib unsere Schuld, wo wir Angst hatten und auf die Schwierigkeiten geschaut, umgedreht sind, nicht nach vorne gegangen, wo du es wolltest, Herr. Und gib uns neuen Mut, neue Kraft, nach vorne zu gehen, in deinem Namen, Jesus, im Glauben und Vertrauen auf deine Verheißungen.